Willkommen bei Kontext TV. Mein Name ist Theresia Reinhold. Unser heutiger Gast ist der Journalist und Pulitzer-Preisträger Chris Hedges.
Willkommen bei Kontext TV, Chris Hedges. Ihr neuestes Buch heißt Days of Destruction, Days of Revolt. Zeit der Zerstörung, Zeit der Revolte. Sie sprechen darin über geopferte Gebiete in den USA. Was meinen Sie damit?
Places that were forced to kneel before the dictates of the marketplace.
Es sind Gegenden, die gezwungen wurden, vor dem Diktat der Märkte niederzuknien, wo es keine Hindernisse für den Profit von Konzernen gibt, wo Gemeinden, Individuen und die Umwelt zerstört werden. Die Kohleminen in Südwest-Virginia, die Gemüseplantagen in Florida, ehemalige Industriezentren wie Camden in New Jersey, das heute die ärmste und gefährlichste Stadt in den Vereinigten Staaten ist, oder Reservate für Native Americans, wo diese ganze verrückte, grenzenlose ökonomische Ausbeutung begann. Diese Orte sind wichtig, weil wir durch sie wie durch ein Fenster sehen, was mit uns allen passieren wird. In dem Maße, wie die Begrenzungen für die Macht der großen Unternehmen aufgehoben werden, wird die Welt zur Ware. Alles wird zur Ware, Menschen sind Waren, die Natur ist eine Ware, die ausgebeutet wird, bis sie erschöpft ist und kollabiert. Wir haben über diese geopferten Gebiete berichtet, um den Menschen zu zeigen, was passieren wird, wenn wir den Staatsstreich der großen Konzerne, der in den USA vor sich geht, nicht aufhalten.
Sie sagten in Ihrem Buch, dass der amerikanische Traum eine Lüge sei.
Natürlich ist er eine Lüge.
Und dass Revolte die einzige verbleibende Hoffnung ist.
Weil die formalen Machtmechanismen, die liberalen Institutionen, die geschaffen wurden, um vorwärtsgewandte und friedliche Reformen möglich zu machen, nicht länger funktionieren. Entweder wir praktizieren zivilen Ungehorsam, oder wir lassen zu, dass ein neofeudaler Unternehmensstaat geschaffen wird.
Sie haben gesagt, dass die liberalen Institutionen für die Abwärtsspirale des politischen Systems in den USA verantwortlich sind und argumentieren, dass sie, die Presse, Universitäten, liberale religiöse Gruppierungen, Gewerkschaften und die Demokratische Partei, ihre Grundprinzipien verraten und an unternehmerische Interessen verkauft haben. Erklären Sie, was Sie damit meinen.
Obama redet in einer traditionellen, liberalen, ich verstehe eure Sorgensprache, genauso wie Clinton es tat. Aber er bedient Unternehmensinteressen, ebenso wie auch Clinton, unter dessen Regierung das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA verabschiedet wurde. Dieses Abkommen von 1994 war der größte Angriff auf Arbeiterinnen und Arbeiter in diesem Land seit dem Taft-Hartley Act von 1948, der es sehr schwer machte, Gewerkschaften zu bilden. Es war Clinton, der die traditionelle Sozialhilfe zerstörte, und 70% der Sozialhilfeempfänger waren Kinder. Es war Clinton, der die Telekommunikationsbehörde deregulierte, was einem halben Dutzend Unternehmen, darunter Firecom, General Electric, Murdoch News Corp, Disney Clear Channel, erlaubte, die öffentlichen Fernseh- und Radiofrequenzen aufzukaufen. Und es war Clinton, der die Schutzmauer zwischen Handels- und Investmentbanken niederriss, was die nationale und globale Finanzkrise auslöste. Was bekam er dafür? Er hat einiges an Geld von den großen Unternehmen bekommen. In den 1990ern hatte die Demokratische Partei in Sachen Fundraising mit den Republikanern gleichgezogen. Und als Obama 2008 zum ersten Mal gewählt wurde, hatte sie sogar mehr als die Republikaner. Dieser sogenannte Neoliberalismus ist ein tiefer Betrug. Er ist nur eine Maske für die Macht der Konzerne.
Den Mainstream-Medien zufolge ist die Occupy-Bewegung verschwunden. Niemand spricht mehr darüber. Glauben Sie, dass es eine Wiederbelebung geben wird?
Or will there be another uprising?
Es wird etwas kommen. Es sind die herrschenden Eliten, die Revolten provozieren, weil sie nicht auf die Probleme reagieren, die die Menschen zum Beispiel zu den Occupy-Camps drängen. Und da die Dinge schlechter werden, wird etwas kommen. Was es sein wird, wie es aussehen wird, ob es sich selbst Occupy nennen wird, weiß ich nicht, aber es wird etwas passieren.
Zum Gefängnissystem in den USA. Mehr als 2,2 Millionen Menschen sind momentan im Gefängnis. Die meisten von ihnen sind Menschen afroamerikanischer oder lateinamerikanischer Herkunft. Was ist der Grund dafür?
Menschen afroamerikanischer Herkunft haben als Gruppe traditionell ein höheres Bewusstsein von Machtverhältnissen, weil sie Opfer weißer Vorherrschaft und weißer Macht waren. Unter Clinton wurde das Gefängnissystem erweitert. Dabei handelt es sich um einen Weg, eine potenziell rebellische Klasse zu brechen. Deshalb sind die meisten Menschen in den Gefängnissen arm und nicht weiß. 2,2 Millionen Menschen.
Amerikanische Geschichte wird meist als Geschichte heldenhafter Pioniere und unbegrenzter Möglichkeiten gelehrt.
Dieses Geschichtsbild ist eine Lüge. Fragen Sie die Native Americans und Menschen afroamerikanischer Herkunft nach der Geschichte der Vereinigten Staaten. Sie erzählen eine ganz andere Geschichte. Jedes Land pflegt einen nationalen Mythos, abgesehen vielleicht von Deutschland aufgrund des Traumas des Zweiten Weltkriegs. Aber schon wenn man nach Österreich schaut, denkt man, der Zweite Weltkrieg hätte nie stattgefunden oder dass die Österreicher die Opfer waren. Und ich glaube, dass ein ähnlicher geschichtlicher Mythos, wie man ihn in Österreich sieht, in den USA sehr präsent ist. Wir üben drastische Handlungen aus. Genozid, Sklaverei, Entrechtung riesiger Teile dieses Landes, und wir haben uns nie mit der Gewalttätigkeit konfrontiert, die sich wie ein konstanter Unterton durch die amerikanische Kultur zieht. Nach der Expansion nach Westen haben wir diese Form der Gewalt nach Kuba, auf die Philippinen und natürlich heutzutage in den Irak und Afghanistan exportiert. Und das macht uns zu einem Land mit tiefsitzenden Illusionen, was kein besonders gesunder Zustand ist. Denn wenn man sich selbst so täuscht, dann kann man nicht auf die Realität reagieren.
Wie sieht die Situation der Native Americans heute aus?
Schon um das Jahr 1900 waren 95% der indigenen Menschen oder Gruppen Nord- und Südamerikas entweder getötet oder zerstört, von der Zeit der Eroberung bis dahin. Heute leben sie in Reservaten, die ursprünglich Gefängnisse für Kriegsgefangene waren. Sie sind zusammengebrochen, sind äußerst abhängig. Es ist eine Kultur der Abhängigkeiten. Ihre Traditionen, ihre Sprache, Religion wurde ihnen genommen. Es gibt Anstrengungen, diese wiederzubeleben. Aber das Reservat Pine Ridge zum Beispiel ist eine der ärmsten Gegenden dieses Landes. Ich habe darüber ein Kapitel geschrieben. Dort beträgt die durchschnittliche männliche Lebenserwartung 48 Jahre. Das ist die niedrigste in der westlichen Hemisphäre außerhalb Haitis.
Hat diese Form der Geschichtsklitterung in den USA einen Effekt auf die heutige Politik?
Natürlich, denn wenn man nicht weiß, wer man ist, oder wenn man sich über sich selbst täuscht, dann versteht man nicht, was man tatsächlich tut. Wir werden im Mittleren Osten gehasst, aus gutem Grund. Dennoch glaube ich, dass wenige Amerikaner ein Gespür dafür haben, wie sehr sie gehasst werden. Und wie die Menschen im Mittleren Osten, die nur eine einzige Forderung haben, und das ist, nicht besetzt zu werden, wie diese Menschen auf uns reagieren. So etwas zu sagen, würde in den Mainstream-Medien Amerikas als eine Art umstürzlerische Aussage gewertet werden. Aber als jemand, der 7 Jahre im Mittleren Osten gelebt hat und Arabisch spricht, muss ich sagen, dass es wahr ist.
Wie ist Ihre generelle Einschätzung der Politik Obamas?
Obama führte die Politik der Bush-Regierung bezüglich der imperialen Kriege fort. Und lassen Sie uns hier deutlich sein, diese Kriege sind illegal. Präventiver Krieg ist unter der Rechtsordnung seit den Nürnberger Tribunalen illegal und muss als krimineller, aggressiver Krieg gewertet werden. Obama erweiterte die Drohnenangriffe. Er hat Tötungslisten, auf denen die Namen von US-Bürgern stehen, zum Beispiel Anwar al-Awlaki, der im Juli 2012 getötet wurde, und 2 Wochen später sein 16 Jahre alter Sohn, der auf keiner Terrorismusliste stand. Obamas Angriff auf Freiheiten der Zivilgesellschaft in den USA ist schlimmer als unter Bush. Die Interpretation des Authorization for Use of Military Force Act zur Autorisierung militärischer Gewalt von 2001 räumte ihm das Recht ein, amerikanische Bürger zu töten. Der FISA Amendment Act legalisierte rückwirkend, was unter unserer Verfassung traditionell illegal war, das heimliche Überwachen und Abhören von Millionen Amerikanern. Das Spionagegesetz wurde benutzt, um Whistleblower zum Schweigen zu bringen, und wir haben gerade gesehen, wie der ehemalige CIA-Mitarbeiter Kiriakou zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil er Kriegsverbrechen offenlegte. Und schließlich der National Defense Authorization Act, NDAA. Trotz seiner Rhetorik ist Obama in Sachen konstitutioneller Rechte schlimmer als selbst George W. Bush.
Im Jahr 2012 haben Sie, später unterstützt von Noam Chomsky und anderen, die Obama-Regierung wegen des NDAA angeklagt. Worum geht es in diesem Gesetz?
The National Defense Authorization Act overturns 200 years of domestic law.
Das Gesetz zur Autorisierung nationaler Verteidigung wirft 200 Jahre innenpolitische Gesetzgebung um und erlaubt es dem Militär, auf amerikanischem Boden einzugreifen, amerikanische Bürger zu verhaften, sie in Militäreinrichtungen festzuhalten, einschließlich unserer ausgelagerten Strafkolonien, ihnen ein faires Verfahren vorzuenthalten und sie dort auf unbestimmte Zeit gefangen zu halten. Das ist ein ziemlich erstaunliches und drakonisches Gesetz und es wird von beiden Parteien unterstützt. Vor einem Jahr wurde es vom Präsident Obama unterzeichnet. Im Januar 2012 erhoben Bruce Affron und ich Anklage. Zu einem Teil natürlich, weil ich als Auslandskorrespondent der New York Times beträchtliche Zeit mit Einzelpersonen oder Gruppen zu tun hatte, die auf der Terrorismusliste des State Department stehen, inklusive Al-Qaida. Und es wird keine Ausnahme für Journalisten gemacht. Nach diesen Vorgaben können Journalisten wie ich sehr einfach, wie es Paragraph 1021 nennt, als Unterstützer für diese Gruppen angesehen und inhaftiert werden. Das wurde von Richterin Forrest jüngst bestätigt. Deswegen haben wir dies vor Gericht gebracht. Heute am 6. Februar entschied Richterin Forrest, dass Paragraph 1021 gegen die Verfassung verstößt und erließ eine Unterlassungsklage, was bedeutet, dass das Gesetz ungültig ist. Die Regierung Obama legte Berufung ein und dann ging es vor das Berufungsgericht, wo wir heute waren. Dieses Gericht wird entscheiden, ob es Richterin Forrests Urteil aufrechterhält oder verwirft. Wenn es das Gericht aufrechterhält, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Regierung innerhalb von Wochen vor den obersten Gerichtshof geht. Sollte das Gericht das Urteil verwerfen, werden wir uns an den obersten Gerichtshof wenden. Aber wenn der Supreme Court die Klage ablehnt, bedeutet dies, dass das Gesetz steht.
Sie haben viele Jahre als Auslandskorrespondent für die New York Times gearbeitet. Warum haben Sie die Zeitung 2003 verlassen?
Ich verurteilte den Krieg im Irak, als ich Bürochef der New York Times im Mittleren Osten war. Ich schrieb ein Buch mit dem Titel »Krieg ist eine Kraft, die uns Bedeutung verleiht« und war zu Gast in Fernsehsendungen. Und die Menschen fragten mich als jemanden, der so lange im Mittleren Osten gewesen ist, nach den Gründen für die Invasion im Irak. Und ich verurteilte diesen Krieg. Das führte dazu, dass die New York Times in einem offiziellen Brief von mir verlangte, nicht mehr über den Krieg zu sprechen. Ich habe mich geweigert und bin gegangen.